SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Mit diesen Worten hat sich die Bundeskanzlerin heute vor genau einem Jahr an die Bevölkerung gewandt, um eindringlich vor der Gefahr durch das Coronavirus zu warnen. Diese historische Fernsehansprache war für meinen heutigen Gast der Anstoß für eine lange Reise durch die Republik. Der Fotograf Ingmar Björn Nolting hat das vergangene Corona-Jahr in Deutschland dokumentiert. Über seine Bilder der Pandemie sprechen wir heute Abend. Ingmar Björn Nolting, schönen guten Guten Abend.
Guten Abend.
Was ging in Ihnen vor, als Sie diese ungewöhnlich emotionale Rede von Angela Merkel gehört haben?
Ich war total verwundert. Ich war darüber verwundert, wie schnell sich diese Situation geändert hat und was für ja doch radikale Maßnahmen dann ergriffen wurden. Und genau, das war für mich auch so der Auslöser, quasi loszufahren und zu schauen, wie sich das Land verändert. Wie lang diese Reise werden würde, habe ich ja da noch nicht gewusst.
Wie schnell stand der Entschluss fest? Ich packe meine Kamera ein und fahre jetzt los?
Das war was schon auch einige Zeit in mir so gereift hat. Aber dann mit dieser Ansprache von Angela Merkel dann schon auch der Entschluss recht deutlich wurde. Und dann bin ich wenige Tage später losgefahren.
Rund 25.000 Kilometer quer durch Deutschland ist Ingmar Björn Nolting im vergangenen Jahr gefahren. Der Fotograf hat das Land im Ausnahmezustand dokumentiert. Auslöser war die Fernsehansprache von Angela Merkel heute vor genau einem Jahr. Herr Nolting, wo sind Sie als erstes hingefahren?
Ich bin zuerst nach Süddeutschland gefahren und habe in Ludwigsburg in einer Teststelle fotografiert.
Und was dort gesehen?
Das war ja erstmal was man nur so aus den Fernsehbildern kannte. Es war einfach ein Krankenhaus dort, hatten sie ein Testzentrum eingerichtet und die Leute standen in der Schlange davor mit diesen Abstandsregelungen. Genau, und ich habe einfach dort mal 2-3 Stunden so begleitet, was passiert.
Wie die langen Stäbe in die Nase geschoben werden.
Genau, das ist ja was jetzt inzwischen schon relativ normal geworden ist. Die meisten Leute sind inzwischen getestet worden. Aber damals war das ja noch ganz neu.
War diese Reise im ersten Lockdown eigentlich geplant? Also eine geplante Reise? Wussten Sie vorher, wo Sie Ihre Motive finden werden?
Ich habe dann natürlich meine Themen recherchiert. Also ich wollte ja eigentlich ein gesellschaftliches Stimmungsbild fotografieren. Ich wollte schauen, wie sich die Gesellschaft verändert, wie diese politischen Maßnahmen, was für Auswirkungen die haben und wie die Leute damit umgehen. Und ich habe dann natürlich schon genau diese Themen auch recherchiert, die das dann ausdrücken können. Aber das lief ja immer nebenher. Ich war ja unterwegs und habe teilweise auf Raststätten dann Google-Recherchen gemacht und hatte ja auch viele Leute, die mir quasi auch von Themen berichtet hatten, die sie wichtig fanden.
Es gibt zum Beispiel ein Foto von einer Mutter mit ihrem Sohn im Wald und dieses Bild ist im April entstanden, während des ersten Lockdowns. Der Sohn lebt in einem Heim für Menschen mit geistiger Behinderung und durfte seine Mutter eigentlich gar nicht sehen. Aber als bei ihm dann Symptome einer Depression aufgetreten sind, durfte er seine Mutter wenigstens beim Waldspaziergang treffen. Wie sind Sie auf Menschen wie diese beiden gekommen? Also wie haben Sie die gefunden?
Das hatte mir tatsächlich meine Mutter erzählt, diese Geschichte. Das ist eine Kollegin von ihr gewesen und ich fand die sehr berührend irgendwie, weil das dann doch diese ganzen vielen kleinen Geschichten sind, die jeder so persönlich erlebt hat und die dann auch so ein bisschen dieses Gefühl dieser Zeit ausmachen. Und dass sie dann auch gerade noch spazieren gehen durften gemeinsam, fand ich dann auch sehr interessant, weil dieses Spazierengehen ja auch so seine Renaissance erlebt hat.
Wer hat Ihnen noch Menschen vorgeschlagen, die es wert waren, fotografiert zu werden?
Ich habe natürlich so den medialen Diskurs auch verfolgt, ganz viel Lokalzeitung gelesen, überall in Deutschland. Aber genau, eigentlich alle Leute, die wussten, dass ich unterwegs war, Freunde, Verwandte.
Die haben dann angerufen und gesagt, hier, da ist eine Idee.
Genau, oder eine kurze Nachricht auf WhatsApp geschickt.
Es gibt auch Fotografien, die sind sehr persönlich. Sie haben zum Beispiel Ihre Großmutter besucht. Wie hat sie den ersten Lockdown erlebt?
Meine Großmutter hat sich relativ schnell dazu entschieden, also sich komplett zu isolieren. Also bis auf notwendige Arztbesuche ist sie eigentlich gar nicht mehr aus ihrem Haus gegangen, also maximal so in den Garten. Und ja, meine Tante hatte sie versorgt und ihr immer wieder Lebensmittel vorbeigebracht. Und genau, ich hatte sie auch besucht während des Lockdowns. Auf der Terrasse haben wir uns getroffen mit mehreren Metern Abstand. Und zum Abschied habe ich quasi noch ein Porträt von ihr gemacht.
Sind das spontane Bilder dann?
Das sind, also mein Blick ist schon eher ein dokumentarischer Blick. Ich inszeniere eigentlich die Bilder nicht, bis auf diese Porträts, die dann doch in dieser Arbeit sind, wie zum Beispiel das Bild meiner Großmutter. Da ging es mir darum, so ein bisschen diese Wärme des Inneren des Hauses zu zeigen, aber auch ja eigentlich das Bedrohliche drumherum. Das steckt, glaube ich, ganz gut in diesem Bild drin. Und es ist natürlich auch eine Situation, die wahrscheinlich sehr viele Menschen erlebt haben, einfach mit den Großeltern, wo der Besuch quasi schon zu einer Gefahr wird.
Also es ist ein Foto, da ist, ich glaube, schon Nacht und man sieht halt eben dieses große Fenster zur Terrasse und sie steht da drin in dieser Tür, fast schon schemenhaft kann man sie da erkennen. Dann gibt es wiederum ein ganz imposantes Foto von einem Konzert des Organisten Cameron Carpenter, der vor einem leeren Saal gespielt hat, also eins der ersten Geisterkonzerte. Wie beeindruckend war das für Sie?
Das war am Osterwochenende. Und ich bin von Leipzig nach Berlin gefahren dafür und habe erst die Probe fotografiert und am nächsten Tag dann auch die Aufzeichnung des Livestreams. Und ich habe dann auch gemerkt, wie sehr ich eigentlich auch das selbst vermisst habe, zu Konzerten zu gehen und ja, ich meine, diese kulturellen Veranstaltungen zu genießen. Ich war ja so, bis auf das Team, das diesen Livestream produziert hatte, auch der Einzige dort. Und das war schon sehr imposant und für ihn, glaube ich, auch sehr besonders, weil er meinte, dass er seine elektronische Orgel ganz speziell im Raum installieren konnte, was sonst niemals möglich gewesen wäre, weil an diesen Stellen normalerweise das Publikum sitzen würde.
Oh, da waren Sie schon ein bisschen privilegiert, dass Sie da ein Konzert für sich hatten.
Natürlich.
Alle Fotografien machen die Distanz deutlich, mit der wir nun seit einem Jahr leben müssen. Wie einsam war der Trip für Sie?
Während des ersten Lockdowns habe ich nicht mal so eine große Einsamkeit gespürt. Für mich war das schon auch eher eine sehr privilegierte Situation, die mir in der Zeit auch viel Sinn gegeben hat, einfach diese gesellschaftliche Situation fotografieren und dokumentieren zu können. Das hat mir ganz viel gegeben. Also allein oder einsam habe ich mich da eigentlich nicht gefühlt.
9000 Kilometer während der ersten 3 Monate und dabei fahren Sie gar nicht so gerne Auto, habe ich gehört. Wie war Ihre Gefühlslage während der Reise dann?
Ich hatte diese Verwunderung, es war ein ganz gemischtes Gefühl. Irgendwie war ich verwundert darüber, aber ich war auch irgendwie melancholisch und ja, aber trotzdem ja auch euphorisch. Also es waren so ganz verschiedene Gefühlslagen, die sich da überlagert haben und das sieht man, glaube ich, auch in den Bildern, dass die ja auch oft von so einem ja bisschen gemischten Gefühl getragen werden.
Noch während Sie unterwegs waren durch Deutschland, wuchs das Interesse dann an Ihren Fotografien? Das Time Magazine hat Ihre Fotos gedruckt, das Zeitmagazin ebenfalls. Wie haben Sie das wahrgenommen, dass so viele Menschen plötzlich an Ihrer einsamen Reise teilgenommen haben?
Ich glaube, was mein Projekt in dem Zeitpunkt, wo es zum ersten Mal veröffentlicht wurde, besonders gemacht hat, waren, dass es einfach andere Bilder waren. Es waren andere Bilder, die man bis zu dem Zeitpunkt kannte, weil man die Bilder aus den Hotspots in Bergamo gesehen hatte. Und meine Bilder ja was ganz anderes ausstrahlen, eine große Ruhe ausstrahlen, eine große Einsamkeit ausstrahlen. Und das quasi ja auch die Situation verdeutlicht, die wir in Deutschland hatten. Die war ja dann doch eine andere als die in Italien, während des ersten Lockdowns zumindest.
Maß und Mitte haben Sie Ihr Fotoprojekt genannt. Warum dieser Titel?
Das kommt von einem Zitat, das ist ein Zitat von Angela Merkel. Sie hat am 28. Februar, damals gab es 50 Infektionsfälle in Deutschland, gesagt, dass man mit dem Coronavirus ein Vorgehen mit Maß und Mitte bevorzugen würde. Und das hat mich einfach interessiert, was dann dieses Vorgehen mit Maß und Mitte dann letzten Endes sein soll.
Sie lachen auch ein bisschen, weil Maß und Mitte, dieser Weg ist am Anfang der Pandemie ja noch von den meisten Deutschen mitgetragen worden. Wann ist eigentlich die Stimmung gekippt? Haben Sie das mitbekommen?
Ich bin mir nicht sicher, ob sie überhaupt gekippt ist. Es geht da, glaube ich, auch viel darum, wie sich mediale Berichterstattung auswirkt und was für ein Gefühl daraus hervorgeht. Ich glaube, dass so mit dem Aufkommen der Querdenken-Proteste es natürlich dann schon auch eine neue Sicht auf die Dinge gab. Der erste Lockdown war ja getragen von so einer, ja, eigentlich von so einem solidarischen Zusammenhalten und ja auch dem Gefühl, dass wenn wir jetzt irgendwie 1 Monat, 2 Monate zusammenhalten, dass sich dann diese Krise quasi bändigen lässt und dass sie dann zu Ende ist. Und ich glaube, als die Leute dann gemerkt haben, dass das eben jetzt nicht gereicht hat, dieser erste Lockdown, dann kam so ein bisschen mehr die Frustration hoch.
Aber im Sommer haben ja die meisten erstmal gedacht, es sei vorbei. Eine zweite Welle haben viele nicht für möglich gehalten. Was für Fotos haben Sie in diesem Sommer gemacht? Also was waren das, Bilder der Leichtigkeit dann?
Ich hatte nicht das Gefühl, dass es leicht war oder dass es so eine Leichtigkeit gab. Man hatte das ja immer schon noch im Hinterkopf. Aber ich bin zum Beispiel die Ostseeküste abgefahren, die Strände, und habe dort den Sommerurlaub der Deutschen fotografiert. Ich war auch in der Sächsischen Schweiz. Ich war aber auch auf einem Techno-Festival, was in ganz kleinem Kreis stattfinden durfte.
Sahen die Bilder, die Sie vom Strand gemacht haben, anders aus, als sie sonst am Strand aussehen?
Ich weiß nicht, das Besondere dieser Bilder ist ja schon die Zeit, in der sie dann entstanden sind. Und letzten Endes, wenn man die Arbeit ein Jahr über Corona anschaut, dann ergibt sich natürlich die Aussage dieser Bilder des Sommers auch im Vergleich zu denen des ersten Lockdowns im Frühjahr oder denen, ja, aus dem Winter jetzt.
Ich habe so ein Bild im Kopf von einem Liegeplatz, der dann richtig sich verbarrikadiert hat. Da haben sich die Menschen verbarrikadiert mit so Windschutzen. Aber das ist ja etwas, was ja auch in den vergangenen Jahren passiert ist. Oder ist das mehr gewesen?
Ich denke, sowas liest man dann auch raus aus diesen Bildern. Dann wird der Windschutz plötzlich zu einem Abstandshalter. Der ist natürlich nicht dort, um sich vor Corona zu schützen. Sonst würde man vielleicht die Entscheidung treffen, einfach auch nicht zum Strand zu gehen, wo sich hunderte, tausende Menschen tummeln.
Stimmt, man interpretiert plötzlich auch Fotos ganz anders. Sie waren bei den Corona-Leugnern, die im vergangenen Sommer dann plötzlich immer lauter wurden. Menschen mit Deutschlandfahne und Reichskriegsflagge am Straßenrand. Wie distanziert kann man als Fotograf in solchen Momenten noch bleiben?
Ich habe natürlich viel gesehen und auch während dieser Pandemie und war auch auf Intensivstation. Und es sind natürlich Bilder, die man sehr stark im Kopf hat, wenn man mit solchen Leuten redet, die das dann nicht wahrhaben wollen. Es ist natürlich schwierig, dort zu kommunizieren. Ich finde es aber wichtig, diese Leute nicht direkt zu verurteilen, sondern vielleicht mehr nach den Gründen zu fragen, warum sie so denken, wie sie denken. Es gibt ja einen Grund, der davor steht.
Also Sie haben sie nicht nur fotografiert, sondern Sie haben auch mit ihnen gesprochen. Welche Antworten haben Sie denn auf Ihre Fragen bekommen?
Die Person hat ein ganz großes Bedürfnis, von sich selbst zu erzählen und von ihrer individuellen Situation, und haben auch sehr viel auf, was so in sozialen Netzwerken geteilt wird, sich bezogen. Und ich habe da auch eine sehr starke Ablehnung erfahren gegen mich, weil ich ja auch Teil der Presse bin in dem Sinne.
Und dann kam die zweite Welle und der zweite Lockdown. Wie unterscheiden sich Ihre Bilder aus dieser Zeit von denen aus dem ersten Lockdown?
Ich denke, meine Bilder haben auch während dem ersten Lockdown noch ein bisschen so eine Leichtigkeit gehabt. So hat sich das zumindest angefühlt. Und während des zweiten Lockdowns war es dann schon ein bisschen, wurden die Szenen auch ein bisschen härter. Ich wohne ja in Leipzig, in Sachsen. Hier war ja der deutsche Hotspot im Winter. Und habe ja auch Bestatter begleitet bei der Arbeit oder war zum Beispiel auch auf einer Intensivstation mitten im Dezember, als so viele Todesfälle hier auch waren.
Und Sie haben Menschen besucht, die an Covid-19 erkrankt sind. Mit welchen Spätfolgen haben Sie zu kämpfen?
Die Spätfolgen, das ist ja bis jetzt auch noch gar nicht wissenschaftlich geklärt oder erforscht, wie so vieles nicht in dieser Pandemie. Das sind Symptomatiken wirklich so breit, wie man sich das nur vorstellen kann. Das sind Atembeschwerden, was jetzt erstmal noch logisch erscheint. Aber das ist auch ein Fatigue oder teilweise geht das auch in die demenzielle Richtung, dass sich Betroffene gar nicht mehr richtig erinnern können oder ständig vergessen, was sie sagen wollten. Das ist schon sehr heftig zu sehen, wenn zum Beispiel eine Ärztin Mitte 50 wahrscheinlich nie wieder in ihrem Job arbeiten kann, weil sie einfach ständig vergisst, was sie sagen wollte und ihr die Worte fehlen.
Sind die Fotos, die Sie in den vergangenen Monaten gemacht haben, andere, weil sich die Menschen, die Sie fotografiert haben, verändert haben, oder hat sich auch Ihr Blick auf die Menschen verändert?
Ich glaube, mein Blick hat sich genauso verändert wie der Blick der Menschen auf die Dinge. Also es ist quasi diese Hoffnung, die man auch so in dem ersten Lockdown noch hatte oder vielleicht über den Sommer, ja, vielleicht kommt die zweite Welle doch nicht oder vielleicht werden die Impfungen das Problem ja relativ schnell beseitigen, was wir hier haben, dass diese ganzen Hoffnungen ja quasi nicht aufgegangen sind bisher. Und das habe ich bei mir selber auch gemerkt und das hat natürlich auch einen Einfluss darauf, wie ich fotografiere.
Haben Sie eigentlich ein Lieblingsbild?
Ich habe mehrere Bilder, die mir viel bedeuten.
Welche wären das zum Beispiel?
Ich mag ja natürlich das Bild an der Grenze zwischen Konstanz und Kreuzlingen aus dem ersten Lockdown ganz gerne. Ich mag aber ja eigentlich auch das Bild der Bläser auf der Weide.
Also der Grenzzaun, da stehen Menschen auf beiden Seiten der Grenze und versuchen sich durch diesen Zaun irgendwie näher zu kommen. Und die beiden Bläser stehen also wirklich auf einer riesengroßen Wiese und ja, machen Musik, weil sie es nicht mehr in irgendeinem Raum machen können und trompeten da vor sich hin. Herr Nolting, als Sie mit dem Projekt angefangen sind, waren Sie gerade fertig mit dem Fotografiestudium. 25 Jahre sind Sie jung. Seit wann fotografieren Sie?
Ich fotografiere eigentlich schon sehr lange. Ich habe irgendwann mit 14, 15 angefangen, meine Freunde beim Skaten zu filmen und irgendwann dann gemerkt, dass ich mit der Kamera auch fotografieren kann. Und dann habe ich nur noch fotografiert.
Also das Skaten war der Anfang?
Ja.
Mit was für einer Kamera haben Sie begonnen?
Ich habe auch mit so einer analogen Kamera von meinem Vater begonnen und mit so einer digitalen Spiegelreflex. Und eigentlich arbeite ich genauso immer noch mit einer Digitalkamera und nebenher mit einer Analogkamera.
Wie wichtig ist das Equipment denn überhaupt für gute Bilder?
Ach, eigentlich ist das mir überhaupt nicht so wichtig, mit welcher Kamera ich jetzt da fotografiere. Ich sehe das als ein Werkzeug und ähnlich wie bei einem Handwerker, der dann den schon weiß, mit welchem Hammer den Nagel in die Wand geschlagen wird, so ganz einfach mal gesagt. Aber ob das Bild jetzt mit einem iPhone gemacht ist oder mit einer Spiegelreflexkamera, ist eigentlich egal. Also mir ist es egal.
Als Sie mit 14 angefangen haben, Ihre Skaterfreunde zu fotografieren, war Ihnen dann klar, Mensch, das könnte ein Beruf werden?
Das hat sich dann so im Laufe der Zeit entwickelt, dass ich da natürlich Spaß dran hatte und auch gemerkt habe, dass ich das ganz gut kann. Und habe mich dann, als ich eigentlich für mein Abitur lernen sollte, habe ich mich auf die Eignungsprüfung fürs Fotografiestudium vorbereitet. Das hat dann auch geklappt und dann war es auch klar, dass es eventuell ein Beruf werden könnte für mich.
Was haben Sie an der Uni gelernt und was eben nicht?
Ich habe an der Uni gelernt, mutig zu sein. Und ich habe an der Uni gelernt, dass man ja auch solche Projekte auf jeden Fall auch nicht alleine macht, dass man ein Netzwerk braucht, dass man sich trauen darf, nachzufragen, dass man sich trauen darf, unsicher zu sein. All das, was meine Arbeit jetzt eigentlich auch ausmacht.
Inwiefern macht Ihre Arbeit Unsicherheit aus?
Ich glaube, das ist genau der Punkt, wo Kreativität entsteht. Immer dann, wenn man sich gerade nicht sicher ist und nicht genau weiß, was man gerade macht. Da sind dann quasi die Momente, wo neue Sachen, interessante Sachen entstehen können.
Was fasziniert Sie an der Arbeit hinter der Kamera? Man ist ja eigentlich immer mittendrin, aber dann doch nur der Zuschauer.
Und genau das interessiert mich. Für mich war Fotografie immer wie so ein Schlüssel, der mich in Situationen bringt, in denen ich sonst eigentlich gar keine Daseinsberechtigung hätte, wenn ich nicht fotografieren würde. Ich meine, es war ja auch eine Zeit, um über die Arbeit während der Corona-Krise zu sprechen, es war ja auch eine Zeit, wo man jetzt nicht unbedingt rumreisen sollte. Und genau das habe ich ja getan, quasi um zu fotografieren. Ich habe quasi ja Erlebnisse gehabt, die mir nur durch die Fotografie offen standen.
Maß und Mitte, die Dokumentation der Pandemie, ist ja nicht Ihr erstes Langzeitprojekt. Was haben Sie noch über einen längeren Zeitraum begleitet?
Ich habe ein Projekt gemacht über das Iduna-Zentrum in Göttingen. Das ist einer dieser Wohnkomplexe, die Anfang der 70er Jahre überall in Deutschland gebaut wurden. Und das Iduna-Zentrum in Göttingen war gedacht als ein Ort, an dem sich ja Besserverdienende niederlassen sollten. Da gab es auch einen Swimmingpool und eine Sauna im Keller. Und das hat dort aber nicht funktioniert und es hat auch eigentlich nirgendwo in Deutschland so richtig funktioniert. Und die Orte sind ja sogenannte soziale Brennpunkte geworden. Und ich habe 2,5 Jahre damit verbracht, ja, dort Beziehungen zu den Menschen aufzubauen, die dort wohnen in diesem Haus und ja, ihren Alltag in diesen Wohnungen zu fotografieren.
Was reizt Sie daran? Also den Faktor Zeit mit in Ihre Arbeit zu integrieren, die ja eigentlich sind Fotos ja Momentaufnahmen.
Genau, manche Sachen sind aber nur möglich, wenn man sich extrem viel Zeit nimmt. Wie zum Beispiel dieses Projekt, da kommt es viel auf Vertrauen an, über Beziehungen und einfach auch nicht nur die ganze Zeit zu fotografieren, sondern auch die Zeit zu haben, sich hinzusetzen und zuzuhören und mit den Menschen zu sprechen und zu gucken, was sie eigentlich bewegt. Weil ich bin ja nicht nur da, um zu fotografieren, ich muss ja auch rausfinden, was sind die wichtigen Bilder, worum geht's hier, was will ich eigentlich ausdrücken. Und das fällt mir wesentlich einfacher, wenn ich mir viel Zeit lasse.
Was für Menschen haben Sie kennengelernt im Laufe dieser Zeit, die Sie das Iduna-Zentrum da dokumentiert oder begleitet haben?
Beispielsweise ein Rentner, der in Altersarmut dort wohnt, der eigentlich ja sehr gut ausgebildet ist, also auch Mathe und Physik auf Lehramt studiert hat, aber es niemals so richtig geschafft hat, als Lehrer zu arbeiten. Er wohnt dort inmitten seiner ganzen Bücher. Aber genauso wie, sag ich mal, den suchtkranken Sozialhilfeempfänger, der ja mit ganz anderen Problemen zu kämpfen hat.
Ist das nicht eine Gratwanderung, diesen Menschen doch sehr nahe zu kommen und dann doch wieder eine Distanz haben zu müssen, um auch ein Foto von ihnen zu machen, ein Bild von ihnen zu machen?
Das ist sicherlich eine Gratwanderung, aber ja, es ist dann doch möglich, sich davon auch so zu distanzieren, dass man noch fotografieren kann.
Wie machen Sie das? Also wie lassen Sie diese doch bewegenden Geschichten nicht zu nah an sich ran?
Dadurch, dass ich auch zwischendrin mal wieder aufhöre. Also das ja dann nicht dauerhaft mache, sondern immer sehr intensiv über einen gewissen Zeitraum, dann aber auch mir meine Zeit nehme, um wieder quasi das Ganze mal sacken zu lassen.
Herr Nolting, wir haben so viel über Ihre Bilder gesprochen und ich glaube, der ein oder andere sagt, wo kann ich die denn jetzt eigentlich sehen? Also wo kann man sie denn sehen?
Die kann man sehen in unterschiedlichen Online-Veröffentlichungen, aber auch auf meiner Website.
Und Sie haben viel Aufmerksamkeit auch in Zeitschriften bekommen, also einige Zeitungen habe ich ja schon genannt, die Sie gedruckt haben. Und das Museum für Kunst- und Kulturgeschichte in Dortmund hat 27 Bilder aus der Serie gekauft. Wie stolz macht Sie das?
Das macht mich schon ziemlich stolz. Das ist jetzt ja nichts, was alle Tage passiert und wahrscheinlich auch mit den wenigsten Projekten irgendwie dann letzten Endes passiert.
Was haben Sie mit dem Geld gemacht?
Noch gar nichts.
Ich hatte gelesen, Sie hätten sich ein neues Auto gekauft, damit Sie besser unterwegs sind.
Ich habe eine Projektförderung bekommen im Sommer und habe mir von dieser Förderung einen eigenen Polo gekauft, mit dem ich seitdem unterwegs bin, genau.
Vorher war er geliehen von Ihren Eltern.
Genau.
Diese Projektförderung, das ist ein Stipendium. Wie wichtig sind solche finanziellen Hilfen, um als Fotograf unabhängig zu arbeiten?
Ja, die sind schon sehr wichtig. Das kann man sich ja vorstellen, dass so ein Projekt über ein Jahr, das ist ja nicht nur das Fotografieren, das ist ja auch die Recherche, die Planung, aber auch die, ja, im Grunde genommen auch Vermarktung oder Öffentlichkeitsarbeit dazu, die ja schon sehr viel Zeit frisst und die man ja gut letzten Endes halt nicht bezahlt bekommt durch Veröffentlichungen in Magazinen oder Zeitungen. Und genau deswegen sind solche Projektförderungen und Stipendien relativ wichtig für Leute wie mich, die an solchen groß angelegten Projekten arbeiten.
Unabhängig zu arbeiten bedeutet aber ja nicht zwangsläufig, dass man als Einzelkämpfer arbeitet. Sie sind Teil eines Kollektivs. DOCS heißt das und ist in Leipzig beheimatet. Wie arbeiten Sie zusammen?
Wir sind gar nicht alle in Leipzig. Eigentlich bin nur ich in Leipzig und die anderen Fotografen und Fotografinnen wohnen noch in Dortmund, wo wir gemeinsam studiert haben. Wir haben 2018 uns gegründet, noch während des Studiums, um ja im Grunde genommen eine gemeinsame Plattform zu schaffen und uns auch gegenseitig zu sagen, dass wir viel lieber gemeinsam arbeiten wollen als gegeneinander. Das ist ein bisschen so, in dieser Fotografiewelt ist man ja eigentlich schon eher ein Einzelkämpfer. Das muss es aber eigentlich gar nicht so sein.
Wie drückt sich dieser Kollektivgedanke aus?
Der Kollektivgedanke drückt sich dann aus, wenn wir gemeinsam Projekte machen, wenn wir gemeinsam an Publikationen oder Ausstellungen arbeiten, aber eigentlich auch in unserer alltäglichen Arbeit. Auch als ich während der Pandemie unterwegs war, ich habe ständig telefoniert mit den anderen und wir haben Bildauswahlen besprochen und haben ja, gemeinsam auch weiter überlegt, wie so ein Projekt dann auch weitergehen kann und was gerade wichtig ist. Das ist ja was, was man jetzt nicht unbedingt mit sich selbst ausmacht. Das entsteht ja ganz oft im Gespräch mit anderen. Und dadurch, dass wir schon so lange zusammenarbeiten, kennen wir uns gegenseitig ja auch sehr gut. Und das macht es dann nochmal einfacher.
Und wie wichtig ist so ein Rückhalt, auch wenn man dann alleine eigentlich bei einem Projekt unterwegs ist, wie Sie jetzt also ein Jahr alleine durch Deutschland unterwegs waren?
Mir persönlich ist das sehr, sehr wichtig. Genau, weil ich halt eben nicht das Gefühl habe, das alles alleine zu machen, sondern einfach auch Leute in meinem Rücken habe, die mich da auch stärken und mich beraten und ja, wir das so gegenseitig füreinander tun.
Sie werden ja nun die Auswirkungen der Pandemie weiter mit der Kamera festhalten und Sie haben mal an anderer Stelle eine Parallele zur spanischen Grippe gezogen, der ja die goldenen 20er Jahre folgten. Und es gibt jetzt auch viele Soziologen, die sagen, au, das wird jetzt, wenn die Pandemie vorbei ist, explodieren. Also das Leben wird explodieren. Was für Bilder erwarten Sie in den kommenden Monaten?
Erstmal Bilder der Lockerung jetzt. Und dann mal schauen, wie sich die Lage dann tatsächlich verändert. Ich bin ganz vorsichtig optimistisch, dass wir jetzt quasi noch eine dritte Welle haben, aber dass es nach der dritten Welle quasi auch dann rum sein könnte oder, sag ich mal, der große Impact der Krankheit nicht mehr gesellschaftlich so zu spüren ist. Und ich denke, dann wird man relativ schnell auch wieder in das Leben zurückgehen, das man kannte.
Was macht Sie so optimistisch?
Die Daten der Impfstudien aus Israel, wo ja sehr breit oder großflächig schon geimpft worden ist und man da ja eigentlich eine sehr gute Wirkung dieser BioNTech-Vakzine sieht.
Was haben Sie jetzt als nächstes geplant? Also wo wollen Sie als nächstes hinfahren? Wen möchten Sie gerne fotografieren in den nächsten Wochen?
Gerade atme ich noch ein bisschen durch in Leipzig und kümmere mich um all das, was liegen geblieben ist. Und dann werde ich sicher wieder starten und ja, werde die Öffnung fotografieren, wie langsam wieder das Leben einkehrt. Aber mich auch nochmal mit dem beschäftigen, was so aus dem Winter hervorgegangen ist. Es sind ja zehntausende Menschen gestorben in Deutschland und mit dieser Trauer und mit diesen Geschichten möchte ich mich auch noch auseinandersetzen.
Aber konkret haben Sie noch nicht geplant, was als nächstes ansteht?
Nee, das ist ja das Schöne an so einem Projekt, dass ich auch ja eigentlich relativ tagesaktuell arbeite und dann immer auf die Sachen reagieren, die dann passieren. Und das haben wir ja auch schon gesehen im Verlauf der Pandemie, dass vieles sehr schwer planbar ist, weil es sich dann doch sehr schnell verändern kann.
Und dann stehen Sie wieder auf der Autobahn, haben das Laptop aufgeklappt und gucken, wo Sie eventuell die nächste Geschichte finden.
Das könnte passieren.
Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg dabei und wir sind sehr gespannt auf die weiteren Bilder der Pandemie, auf Ihre Fotos von den Menschen in dieser außergewöhnlichen Zeit. Der Fotograf Ingmar Björn Nolting war heute Abend mein Gast in SWR 2 Tandem. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Nolting.
Sehr gern.
Redaktion der Sendung hatte Martina Kögel und für die Technik war Heike Reinhardt verantwortlich. Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.